Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So sieht's aus. Schönen guten Tag. Und so soll es geklungen haben, als der Fotograf des neuen Pirelli-Kalenders seine Assistentin angerufen hat, um zu fragen, ob sie bei der neuen Produktion dabei sein will.
Hello, Ethan James Green.
Martine, Diva, you're not gonna believe it. What do you think about Pirelli?
Yes!
Okay, great. I'm glad everybody's on board. This is gonna be big.
Sie ahnen schon, diesmal soll geklotzt werden beim legendären Kalender des italienischen Reifenherstellers. Seit vielen Jahren ist der exklusive Aktfotokalender eine Art Gradmesser für den Diskurs um Körperbilder. Wie die Ausgabe fürs Jahr 2025 denn nun aussehen wird, darüber sprechen wir gleich. Der Pirelli-Kalender 2025 wird unter dem Motto Refresh and Reveal, also Neubetrachtung und Enthüllung, erscheinen. So viel weiß man schon. Es gibt immer ziemlich viel Wind um diesen Kalender, weil er seit 1964 so etwas ist wie das High-End-Statement in Sachen exklusiver Aktfotografie. Karl Lagerfeld und Herb Ritz zum Beispiel, die hatten da Models wie Kate Moss oder Giselle Bündchen vor der Linse. Dann gab es aber auch Ausgaben, die gerade in Reaktion auf MeToo nur noch bekleidete Persönlichkeiten gezeigt haben. Wie wird also der Pirelli-Kalender 2025 aussehen? Meine Kollegin Thi Lee, die hat da schon mal einen Blick auf das Ganze geworfen und ist jetzt bei mir. Hallo Thi.
Hallo.
Wie sieht er denn jetzt aus, der neue Pirelli 2025-Kalender?
Also in Gänze können wir den noch nicht sehen, aber so kleine Einblicke. Und da wird sexy. Also wieder zurück zur alten Tradition, wofür Pirelli bekannt ist. Und das Motto ist, wie du sagtest, Refresh and Reveal. Also Neuanfang und Entblößen. Mhm. 2021 waren zum Beispiel Grimes und Cher abgebildet. Also schon so zwei, sage ich jetzt mal, kantige Persönlichkeiten. Und nachdem in den letzten Jahren der Kalender mit seiner Tradition gebrochen hat, also dieses Sexy zu zeigen, will der Kalender wieder mehr nackte Haut zeigen. Also hier ein kleiner Ausschnitt des Werbeclips.
It's not really about what they're going to be wearing. It's about what they're not going to be wearing.
Also die Stylistin des Projekts, Tonya Goodman, sie sagt, es geht nicht darum, was sie tragen werden, sondern darum, was sie nicht tragen werden.
Jetzt werden die Fotos unter anderem am Strand der Florida Keys gemacht, also so richtig Hochglanzbilder, kann man sagen.
Ja, also wir wissen auch, wer der kommende Fotograf ist. Der 34-jährige Amerikaner Ethan James Green. Und für nächstes Jahr verspricht er auf dem Kalender, ja, wie gehabt, also viel nackte Haut. Und dazu sagt der Fotograf auch, er will den Kalender wieder sexier machen, nachdem MeToo alle dazu gezwungen hätte, eine Pause einzulegen.
Ey, das klingt allerdings so ein bisschen nach Rolle rückwärts, oder?
Ja, das kann man so lesen. Also, denn das könnte man ja auch so verstehen wie, oh, wir dürfen unsere Sexualität nicht frei ausleben, weil uns diese MeToo-Bewegung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Mhm. Aber der Pirelli-Kalender behauptet von sich, mit dem Kalender Zeitgeist auch einzufangen. In diesem Sinne spiegelt er meiner Meinung nach eine Rückbesinnung zu nackter Haut auch einen Ausdruck von Kulturkampf wider. Also ein Kulturkampf auf der einen Seite, Menschen, die sich sozusagen frühere Zeiten zurückwünschen, in denen es kulturell akzeptierter war, Frauen zu sexualisieren. Und auf der anderen Seite Menschen, die das lieber hinter sich lassen möchten. Und andererseits sagt der Fotograf ja auch selbst, dass es gut war, dass nach der MeToo-Welle es so eine sinnliche Pause gab. Er will auch die Frage aufwerfen, was sexy ist. Also niemanden der Models will er dazu bringen, etwas zu machen, was sie nicht möchten. Und sie hätten volle Kontrolle darüber, wie sie sich abbilden möchten. Und er sagt auch, zum einen will er sich zu diesen erotischen Anfängen Pirellis zurückbesinnen und zum anderen aber auch sehen, wie das mit heute zusammenpasst und was nackte Haut bei uns auslöst.
Das heißt, dieser Kalender ist dann auch insofern durchaus zeitgemäß, weil zum Beispiel nicht nur Frauen zu sehen sein werden und weil auch zum Beispiel nicht nur weiße Menschen zu sehen sein werden.
Genau. 2025 werden verschiedene Models, wie die indische Schauspielerin Padma Lakshmi, eingehüllt in transparentem Tüll in lasziven Posen zu sehen sein. Oder der britische Schauspieler John Boyega oder ein südkoreanisches Model. Klar erfüllen sie identitätspolitisch bestimmte Kriterien, Aber dicke Körper oder welche mit Behinderungen, die werden wir nicht sehen.
Mhm. Heißt also, es ist dann doch wieder nicht das ganze Bild. Aber die jetzt nochmal, würdest du dir denn das Ding kaufen und dir zu Hause hinhängen?
Also diese Entscheidung wird mir abgenommen, weil ich gehöre nicht zu den Großkunden und VIPs von Pirelli. Nur die dürfen nämlich eines der 20.000 Exemplare bekommen. Zum Beispiel der Fürst von Monaco, Albert.
Okay.
Oder eben die Formel-1-Fahrer. Die werden mit Sicherheit eben diese Kalender bekommen. Und ich würde aber auch dazu tendieren zu sagen, es ist gar nicht die große Ehre, einen Kalender zu besitzen, sondern ob man auf dem abgebildet ist.
Das ist garantiert auf jeden Fall eine mega Auszeichnung. Die Lee hat für uns schon mal einen Blick auf den neuen Pirelli-Kalender fürs Jahr 2025 geworfen. Herzlichen Dank.
Sehr gern.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Vertrauten oder eine Vertraute, die wirklich ständig bei Ihnen ist. Ja, Ihnen sogar wortwörtlich am Hals hängt, Sie ständig fragt, ob alles okay ist, ob Ihnen das Essen schmeckt, ob es vielleicht noch ein bisschen mehr sein darf. Tja, Traum oder Albtraum, das kann man sich fragen, und Sie ahnen es dank künstlicher Intelligenz, sind wir gar nicht mehr so weit von diesem Szenario entfernt. Friend nennt sich ein neues Gadget, ein Anhänger, der mit Mikrofon und Kamera ausgestattet ist und der von einem Startup als AI-Companion, also KI-Begleiter, angepriesen wird. Bislang existiert das System nur in einem Marketingvideo und doch hat es bereits eine breite Debatte ausgelöst. Die Frage nämlich, ob wir auf dem direkten Weg sind, bald auch unsere engsten Freundschaften durch digitale Erfindungen zu ersetzen. Mein Kollege, der Digitalexperte Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio, hat sich die technische Neuerung schon mal genauer für uns angesehen. Hallo Johannes.
Hallo, ich grüße dich.
Was verspricht das Gerät? Also wie realistisch sind solche Szenarien, dass wir als Menschen wirklich solche KI-Begleiter bald an unserer Seite haben und überhaupt zulassen?
Ja, das Versprechen klingt natürlich toll. Emotionale Begleitung statt Produktivität, also keine Duolingo-Motivationsnachrichten die ganze Zeit, sondern Empathie, aber eben von KI. Naja, soll so funktionieren, du hast ja gesagt, Anhänger an einer Kette, der hört ständig mit, analysiert die Umgebung des Nutzers und darauf aufbauend, dahinter steckt natürlich ein Sprachmodell, kriegt man dann als Nutzer auf sein Handy Textnachrichten mit Kommentaren zu dem, was man ja da gerade macht vielleicht. Die Sache ist die, ob das Ganze wirklich funktioniert, wissen wir nicht, denn es gibt bislang nur ein Marketingvideo. Das Ganze ist vorbestellbar für 99 US-Dollar. Man darf aber ein bisschen skeptisch sein in dem Sinne, dass solche AI-Gadgets ja bislang eigentlich immer enttäuschend waren. Und Friend AI, das Startup hinter diesem Gerät, ja, ist eben vor allem wegen dieser Marketingkampagne im Gespräch und auch deshalb, weil man ja 1,8 Millionen Dollar, und das ist ein Großteil des Fundings, das man bekommen hat, für den Kauf der Domain friend.com ausgegeben hat. Also da schrillen schon ein paar Alarmglocken. Man wird sich's angucken, wenn es denn irgendwann mal erscheint. Aber die Sache ist halt die, es gibt im Moment viel Geld für AI-Startups und ja, da sind eben nicht nur seriöse dabei, wo es dann hinfällt. Am Ende des Tages Friend AI wird man sehen, aber ja, man weiß halt nicht, ob die Technologie schon so weit ist.
Mhm. Du hast diesen Clip bereits erwähnt, den kann man eben sehen auf dieser teuer erworbenen Domain. Wir hier in der Kompressor-Redaktion, wir fanden den also doch ziemlich gruselig. Da gibt es zum Beispiel die Szene, wie so ein angehendes Liebespaar vielleicht zum ersten Date auf so einer Dachterrasse sitzt. Sie hat ihren digitalen Friend am Hals, also sieht so ein bisschen aus wie so ein Tamagotchi. Und es entspinnt sich folgender Dialog.
I've never brought anybody else. I mean, besides her.
She goes everywhere with you, right?
Mm-hmm.
Guess I must be doing something right, though.
I guess so. We'll see.
Ja, und dann also ein verschämter Seitenblick. Schauerliche Vorstellung gerade, dass in solchen privaten Momenten immer noch so eine dritte Instanz an Bord sein könnte, so eine digitale. Johannes, wie gut kann denn eine Software überhaupt vielleicht heute schon so einen Lebenskontext verstehen?
Naja, technisch ist es so, das Ganze wird vorangetrieben durch die sogenannte Multimodalität. Also KI-Modelle können eben nicht nur Text, sondern Input aller Art verstehen. Audio, Visuelles etc. Also das funktioniert erstmal schon. Aber es gibt dann, es funktioniert auch, dass die Kontextfenster wachsen. Also immer mehr an Informationen, die sich eine KI auch merken kann. Aber Kontext kann auch komplett sein. Also die Situationen sind ja auch nicht immer eindeutig. Wenn ich jetzt auf dem Friedhof meine Familie besuche, die gerade ums Leben gekommen ist, und die KI dann sagt, so schön grün hier und still, ja, funktioniert dann halt womöglich nicht. Ne? Mhm. Und es gibt auch tatsächlich Probleme im Sinne von, naja, was macht den menschlichen Dialog aus und den Menschen? Das ist Emotionalität. Und da hat zum Beispiel KI Probleme, Emotionen gut zu erkennen, weil man eben merkt, sozusagen, das funktioniert nur für bestimmte Kulturkreise wirklich auf einem akzeptablen Level, weil eben auch zum Beispiel die Trainingsdaten dann eben nur klassisch in Westeuropa oder Nordamerika mit weißen Menschen trainiert wurden etc. Also es ist ein komplett komplexer Kontext, es ist nicht trivial. Umgekehrt wird natürlich auch ein Schuh draus. Was funktioniert, ist so eine Art eher freundschaftliche Ansprache für die KI zu entwickeln. Das sehen wir ja zum Beispiel jetzt ChatGPT beim letzten Modell 4o. Das hat ja bis dahin geführt, dass man eben mit einer Scarlett Johansson ähnlichen Stimme sehr auf Hör getrimmt ist und dann so, naja, so eine Form von Intimität herstellen möchte. Das ist nämlich auch das Versprechen, nämlich Intimität, Nähe, Persönlichkeit und gleichzeitig ein Gerät, eine Software, die eben nicht so, sage ich mal, nicht so komplex und nicht so viele Ecken und Kanten wie Menschen hat.
Was sagen denn, sagen wir mal, soziopsychologische Fachleute, Kritiker? Warum meinen so viele Menschen überhaupt so ein Companion zu brauchen? Ist das überhaupt ein reales Bedürfnis oder wird da nur künstlich so ein Bedürfnis kreiert?
Naja, wir sehen es aus den Studien mit Chatbots, dass das teilweise schon dafür verwendet wird, so eine Form von Feedback zu bekommen. Das ist nicht immer nur transaktionell oder sachlich oder schreib mir mal eine Bewerbung oder spuck mir mal das Rezept aus oder sowas. Ja, gibt Menschen wie Ezra Klein, der sehr kluge Journalist, der sagt, naja, dieses Szenario durch die Vereinzelung, die wir haben in der Gesellschaft, dieses Szenario, dass KI-Systeme Begleiter werden und dann diese Vereinzelung sogar noch verstärken, ist nicht nur gefährlich, ist sogar ein realistischeres Problem als zum Beispiel diese Szenarien wie KI automatisiert unsere Jobs alle weg oder die KI wird irgendwann mal so schlau, dass sie den Menschen unterjocht. Und da sind wir natürlich dann auch bei dieser Frage, naja, welche Rolle hat Digitalisierung auch im Sinne dieser Angebote, dieser Dienste, die dafür sorgen, dass wir nicht mehr auf andere angewiesen sind, wenn es um Zeitvertreib geht zum Beispiel. Und Jodie Halpern, Bioethikerin von der UC Berkeley, sagt sogar, naja, Stichwort Einsamkeitsproblem. Wenn man jetzt immer mit einem KI-Freund statt mit Menschen verbunden ist, ist das so, als würde man einem verhungerten Fastfood geben. Also klar, man wird satt, aber es ernährt uns eben nicht so wie eine gesunde Mahlzeit. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch ein Zeitgeist, ein Trend. Wir reden ja auch vom therapeutischen Zeitalter. Also es geht viel um Selbstverwirklichung, Selbsthinterfragung. Es wird tatsächlich auch schon seriös und auch erfolgreich im Bereich Therapie, Psychotherapie eingesetzt, aber eher so auf einer rudimentären Ebene im Sinne von, ich habe so eine Form von Tagebuch und das kann halt nachfragen, wenn ich da meine Erfahrungen und Gefühle aufschreibe. Aber tatsächlich diese Form von Begleitung und diese Form von, hey, da ist jemand, für den fühle ich mich dann auch verantwortlich. Du hast gesagt, wie so ein Tamagotchi, aber tatsächlich eines, zu dem ich eine Bindung entwickle, die sozusagen auch rückgekoppelt wird, weil mir das System ja eben auch etwas gibt und zwar nicht nur danach fragt, dass ich aufs drauf drücke. Das wird, man kann es noch nicht sagen, in welche Richtung es geht und wie groß das wird, aber es ist tatsächlich durchaus ein Bedarf da.
Tja, also diese Diskussion, eine hochspannende, wie erstrebenswert oder ganz im Gegenteil angsteinflößend so ein Gadget wäre, so ein Friend-Clip. Johannes Kuhn hat das Phänomen für uns schon mal ein bisschen näher beleuchtet. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Das Phoenix Theater Festival in Erfurt möchte verlassenen Orten einen neuen Spirit einhauchen. Wie Phoenix aus der Asche soll kulturelles Leben Einzug halten. Vor allem in Orten, die seit der Wende mehr und mehr verwaist sind. In diesem Jahr gastiert es im Stadtteil Ried bei den Plattenstufenfestspielen. Zu Gast sein wird auch Sandra Bringer. Sie ist beim Institut für Festkultur dabei. Und das wiederum, das beschäftigt sich mit Festkultur. Gästen im ländlichen Raum. Herzlich willkommen im Kompressor.
Vielen Dank für die Einladung.
In der Ankündigung lesen wir ja, von ziemlich abstrakten Begriffen. Da ist die Rede von einem Hackathon, einer Toolbox in Performing Arts und Activism. Da geht es darum, zu denken, zu entwickeln, zu handeln. Das sind nicht gerade niedrigschwellige Begriffe. Wie sehr kann man das den Menschen zumuten, die Sie da im Visier haben?
Sie hatten eingangs erwähnt, das Phoenix Festival in Erfurt, diesmal eben mit der Ausgabe im Ried. Und wir sind nur ein Teil davon und bieten ein Angebot und damit auch eine Perspektive auf diesen Stadtteil. Und da es ein überregionales und mittlerweile auch gut sichtbares Festival in ostdeutschen Bundesländern ist, darüber hinaus. Wir sind mit unserem Angebot auch Teil eines Wissenstransfers, eines Weiterbildungsprogrammes vom Bundesverband Freie Darstellende Künste in Berlin. Und da können uns Leute auch online begleiten und mitmachen oder zuhören. Konkret wird es aber und bleibt es und wird auch handfest, weil wir uns an Orte rund um den Platz der Völkerfreundschaft begeben und dort ein wenig spielen mit Fiktion und Realität und für diese Orte zumindest erst einmal hypothetisch Festformate entwickeln. Und zwar Formate, die sich wie ein Budenzauber auf der Größe einer Telefonzelle erstrecken sollen. Das wird in den Supermarkt gehen, ins Ärztehaus, in das Fitnessstudio vor Ort, aber auch an die Bushaltestelle.
Das ist lustig. Also ich kann es mir gerade noch so gar nicht richtig vorstellen. Budenzauber auf der Größe einer Telefonzelle. Also steht das dann unter einem Motto? Was genau passiert da?
Ja, wir sind eingeladen, da wir vergangenes Jahr im Rahmen eines Labors, kann man sagen, kamen sechs Künstlerinnen, Theaterschaffende aus vier ostdeutschen Bundesländern zusammen. Und wir hatten alle mit unseren Theaterangeboten, die erstmal ganz klassisch in einem Theater verortet sind oder Dokumentartheater sind, die schon so ein bisschen mit Publikumsaustausch so arbeiten. Aber wir hatten alle Erfahrungen mit rechtsextremistischen Strömungen, mit antidemokratischen Rückmeldungen im Publikum und so weiter und so fort. Und wir haben gedacht, wir wollen unsere Erfahrungen zusammentun und dann vielleicht schauen, was bringen darstellende Künste, auch im Rahmen eines Stadtfestes, eines Dorffestes, Vereinsfestes, um vielleicht da anzusetzen, wo Erfahrungen des Zurückgelassenseins oder des Nichtverstehens eine Lücke hinterlassen haben. Ja. Und das machen wir eben mit einem Workshop-Angebot. Wir richten uns explizit auch an sogenannte Multiplikatorinnen. Also wir wollen Leute gewinnen, die ihren Ort in einem neuen Licht sehen wollen. Texte schreiben erst einmal ganz kreativ und dann in einem Aushandlungsprozess diskutieren, wie könnte da eine Bude entstehen, die vor Ort die Verhältnisse so ein bisschen umdreht oder dass man den Ort ganz anders erleben kann.
Tatsächlich sind wir ja hier von der Hauptstadt aus auch schnell dabei, so etwas überheblich auf diesen ländlicheren Raum, auf Kleinstädte, mittelgroße Städte zu gucken, auf die Kultur und die Feste dort. Liegen wir da falsch in unserer Überheblichkeit? Was für Vorstellungen haben wir, die möglicherweise ganz anders sind?
Ja, also einerseits Berührungsängste gibt es, glaube ich, überall und Perspektivwechsel. Wir haben in unserer Recherche letztes Jahr in unserem Projekt so ein paar einfache Wahrheiten gesammelt. Damit zitieren wir eindeutig auch populistische einfache Wahrheiten. Aber unsere eine Wahrheit war, dass Leute in urbanen Räumen sich durchaus für ländliche Räume interessieren, zumal Künstlerinnen gerne Recherchestipendien oder so nutzen, um vor Ort hinzureisen und für eine kurze Zeit zu arbeiten und dann wieder abzureisen, dann ist das Ganze vorbei. Gleichzeitig leben aber Menschen in ländlichen Räumen in ihrer ganz eigenen Problemlage und in ihrer eigenen gesellschaftlichen, sozialen Verbindlichkeit. Und da kommen manchmal bundespolitische Themen einfach nicht gut an. Sie werden nicht gut vermittelt. Also sie werden anders umgesetzt oder es braucht eine Übertragung in dem Sinne. Genau. Und gleichzeitig natürlich, es gibt immer noch Vorurteile, Klischees und Sonstiges. Das müssen und können wir gerne widerlegen. Zumal auch die Präsenz und Kopräsenz von extremer Rechter ist in Berlin sicherlich nicht Alltag. In ländlichen Räumen, in unseren Bundesländern allerdings schon.
Ja. Und wie begegnet Ihnen die ländliche Bevölkerung und wie begegnen Ihnen eben antidemokratische Rechte? Also Haben Sie da nicht auch wirklich enorme Widerstände?
Wir haben in 4 Monaten sehr viel geschafft. Nicht nur aus uns heraus mit unseren Erfahrungen, sondern vor allen Dingen ein wahnsinniges Netzwerk aufgespannt. Mhm. Nicht nur mit Künstlerinnen gesprochen, die in ländlichen Räumen leben und arbeiten. Figuren, Spielerinnen, Festivalleiterinnen, die einfachen Kulturhäuser und Tanz- und Theaterinitiativen, die es gibt. Wir haben auch mit Expertinnen gesprochen, mit Expertinnen der Demokratiebildung, mit Menschen, die vielleicht biografisch aus dem Punkermilieu dann ganz viel aus den 90ern natürlich an Erfahrungen mitbringen konnten, uns da auch Einblicke gegeben haben in extreme rechte Feste, die wir nicht explizit besucht haben, auch aus Schutz unserer Recherche, denn wir wollten erstmal wissen, was Feste überhaupt bedeuten für eine Gemeinschaft, ja, solange sie noch stattfinden. Denn auch vor allen Dingen in vielen Kommunen, es gibt sehr resiliente Kommunen, die bis heute Osterfeuer organisieren und Sonstiges. Man merkt aber auch durch eine Überalterung und so weiter, dass viele Feste auch gar nicht mehr organisiert werden, weil die ehrenamtlichen Menschen fehlen, die das auch noch leisten. Mhm. Jetzt aber, wie begegnen uns die Menschen? Jeder und jede Kunst- und Kulturschaffende, die einen Ort besucht, es ist immer eine Art Alien-Effekt und natürlich ist man fremd und in Fremdkörper. Wir haben dann identifiziert, so etwas wie Rummel, Zirkus und Jahrmarkt sind akzeptierte Einrichtungen, um zu sagen, wir wollen nicht dozieren, es kommt hier niemand, der etwas besser weiß, sondern wir sind für den Moment da, dass dieser Moment sich anders anfühlt als der Alltag und man kann diesen Moment mitnehmen.
Ich finde hochinteressant, was Sie sagen, dass Sie herausgefunden haben, dass im Grunde wirklich über dieses Scharnier, Budenzauber, Theater in Rollen schlüpfen, dass das irgendwie offenbar ein guter Türöffner ist. Was genau passiert denn in dieser telefonzellengroßen Budenzauberbude? Also was findet da statt?
Das ist jetzt Teil des Workshops und ehrlich gesagt darf und kann ich diese Frage gar nicht beantworten, denn das machen ja unsere Co-Kreatorinnen, nämlich die Menschen eigentlich, die vor Ort leben, sollen uns erzählen und wir gehen da ganz speziell auf den Raum, also der Supermarkt. Wir sammeln, wer nutzt diesen Supermarkt, wer ist da, was passiert da, was sind da vielleicht für Streitthemen. Und dann werden aus diesen Streitthemen Lösungsvorschläge erarbeitet und die können dann von einer Kuchentauschbörse bis zu einer Wunschmaschine alles beinhalten.
Ich frage mich trotzdem so ein bisschen, es klingt auch nach Kampf gegen Windmühlenflügeln. Also ganz naiv gefragt, wo kriegen Sie denn Ihren Treibstoff her? Was motiviert Sie?
Ja, ich mag ja Bilder sehr gerne. Windmühlenflügel erinnert mich natürlich total an Don Quixote, der eigentlich da Riesen verwechselt. Und wir fragen uns eigentlich, wer sind die Windmühlen und was ist der Gegenwind? Und schauen wir nicht immer auf die falschen Stellen, also schauen wir nicht immer auf die, die laut sind. Also der Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen Gewalt auf der Straße und gegen Ausgrenzung und Stigmatisierung ist real und ist wichtig. Rechte wollen Rechte sein. Die haben sich dafür entschieden. Das ist jetzt eine sehr persönliche Sichtweise. Ich bin selbst in einem kleinen Dorf groß geworden in Sachsen-Anhalt. Und ich sage mal, in meiner frühen Jugend hat nichts dagegen gesprochen, dass ich nicht auch ausgrenzende Gedanken entwickle und Angst vor Veränderung,
ja,
und damit eben auch in eine rechte Ecke gerutscht wäre. Wir sind alle in dem Netzwerk, also wir gehören nicht zu den Minderheiten, die stigmatisiert werden, aber wir müssen Anwältinnen sein für die. Denn zum Beispiel eben in meiner Jugend, ich habe mich irgendwie ja entschieden, warum bin ich nicht rechts geworden? Es scheint also eine Bewusstheit zu geben, die man auch ändern kann. Und das treibt uns an. Und naja, am Ende des Tages haben wir alle Lebenszeit, die wir nutzen und es ist an der Zeit, ja, für Gemeinschaft politisch zu denken einerseits, aber die Kunst ist wunderbar, um gemeinsam auch was zu erleben und ja auch nicht sofort immer auf Gewinnmaximierung und weiter und auf Leistung zu gehen, sondern wirklich ein Ich-Erleben zu gestalten, wenn man das mal so pädagogisch oder therapeutisch betrachten möchte.
Sandra Bringer, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben gut verstehen können, was Sie da antreibt. Sandra Bringer und ihr Institut für Festkultur ist nur ein ganz kleiner Teil in dem wirklich ausgesprochen vielfältigen Programm bei den diesjährigen Plattenstufenfestspielen. Heute geht's los bis zum 18. August. Gastiert das Phoenix Theater Festival im Stadtteil Ried in Erfurt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und toi, toi, toi für die Festspiele. Sandra Bringer.
Sehr gerne.
Die Fallout-Spieleserie ist seit Jahrzehnten sehr erfolgreich und auch wirklich genreprägend. 1997 erschien der erste der 5 Teile. Die spielen alle in einer postatomaren, ja, retrofuturistischen Gesellschaft. Die Welt ist da so eine Mischung aus Mad Max und Science Fiction und die Ästhetik scheint direkt aus den 70er Jahren entsprungen zu sein. Obwohl das letzte Spiel schon einige Jahre her ist, erfreut sich die Reihe ungebrochener Beliebtheit. Dieses Jahr gab es sogar eine recht erfolgreiche und auch sehr beliebte Fallout-Fernsehserie. Eins haben alle Veröffentlichungen bisher gemein, sie spielen eben nach einem großen Atomkrieg in den USA. Aber genau das hat sich jetzt mit Fallout London geändert. Es gibt nämlich jetzt eine weitere Besonderheit, über die ich mit unserem Spielexperten Markus Richter sprechen will. Hallo Markus.
Hallo, guten Tag.
Ja, Fallout London, das ist kein offizielles Spiel, das ist eine sogenannte Total Conversion Mode. Was ist das?
Fangen wir mal hinten an. Es ist ein Mod. Das kommt also von dem Begriff Modden.
Depeche Mod.
Und so fast nicht ganz, genau. Es kommt von Modden und so nennt man es, weil es manche Computerspiele zulassen, dass SpielerInnen das Spiel verändern. Und das kann unterschiedliche Formen haben. Also man kann irgendwie Zahlenwerte in dem Spiel verändern, dass man mehr Lebenspunkte hat, sich eigene Geschichten ausdenken, die dann aber in der Kulisse des Originalspiels spielen oder tatsächlich auch wirklich Grafiken verbessern oder Musiken austauschen. Und das kann man fast beliebig weit treiben und eine Total Conversion Mod verändert quasi das gesamte Spiel und das ist eben auch Fallout London. Und am einfachsten kann man es, glaube ich, so erklären, es ist vom Originalspiel noch der technische Unterbau da. Aber alles, was man sieht, was man erlebt, Grafiken, Charaktere, die Welt, Musiken, eingesprochene Dialoge und die Geschichte, das ist alles neu.
Okay, also Unterbau, das ist dann sowas wie vielleicht die Spielearchitektur, kann man sich
der
das so vorstellen?
Programmiercode, okay. Der sozusagen nicht der reine Code ist, sondern es ist wie so ein Werkzeugkasten, um virtuelle Welten zu entwickeln.
Und das heißt, das, was jetzt da rausgekommen ist, das muss ziemlich aufwendig gewesen sein, das so wieder an den Start zu kriegen. Wer steckt dahinter? Also, und wie lange hat das überhaupt gedauert?
Das hat 5 Jahre gedauert. Mhm. Fallout London haben wir der Pandemie zu verdanken, hat Dane Carter, der Kopf von Team Fallon, also die hinter dem Fallout London, in einem Interview mit der BBC erzählt.
And then we suddenly all found ourselves basically locked inside for 2 years with nothing to do. So we decided, let's make a game. And this sort of just snowballed from there.
Der Kern des Teams, das sind selber Entwickler, die waren in der Pandemie eingeschlossen und haben gesagt, was machen wir jetzt? Wir fangen jetzt so ein Ding an. Das hat auf ganz große Begeisterung gestoßen und es gibt jetzt eine riesige Community von Freiwilligen, die mitgeholfen hat. Und das hat dann sogar so weit gereicht, dass zum Beispiel ein britisches Parlamentsmitglied eine kleine Sprechrolle übernommen hat für einen übrig gebliebenen Parlamentsreporter in Fallout London, der mal Order, Order ruft.
Sehr lustig. Ja, lass uns aber auch gern sehr nochmal zu dem Spiel selbst kommen. Also wie ist diese Übersetzung der US-amerikanischen Fallout-Idee nach London? Wie ist das gelungen?
Es gibt darauf 2 Antworten. Ich möchte erstmal eine fröhliche geben und die lautet sehr gut, weil dieser Spagat zwischen das Grundkonzept und die Stimmung der Fallout-Serie erhalten und aber auch etwas ganz Eigenes machen, der ist fantastisch gelungen.
War. War never changes.
Mind the gap. Mind the gap.
So fängt das Spiel an. Und das ist auch eine Verbeugung vor dem Original, weil jedes Fallout fängt mit diesem Zitat Krieg, Krieg bleibt immer gleich an. Und dieses Mind the Gap, was man da hört, das ist halt der Spruch der Londoner U-Bahn, dass man eben zurückbleiben bitte soll. Und das zusammengefasst ist auch das Spiel. Es fühlt sich wie ein ganz klassisches Fallout an, wenn man es kennt. Man wacht in einem seltsamen Labor auf, hat keine Erinnerung und betritt dann so eine Post-Atom-Krieg-Welt, in der man sich zurechtfinden muss. Und entdeckt schnell, das ist eine sehr brutale Welt. Man muss sich da oft durchkämpfen. Gewalt ist eine Lösung in der Fallout-Welt, auch in der Welt von Fallout London. Und dann stellt sich raus, dass London von Gangs in Gebiete unterteilt ist, aber hinter dem steckt dann auch noch so eine geheimnisvolle Macht.
It seems I neglected to introduce myself. I'm Mr. Smythe.
Und dieser Mr. Smythe, das ist der Kopf von Angel, einer geheimen Organisation. Und in der Stadt erlebt man vor allem die Gangs. Das ist auch wiederum typisch Fallout. Es gibt in allen Spielen immer so verschiedene Fraktionen und im Hintergrund sowas Geheimes. Aber hier sind es eben nicht die Militärfraktionen des Fallouts in den USA, sondern die Gangs of London. Vagabunden, blasierte Anzuggangs, der altes britisches Militär. Also eben auch hier dem Konzept treu, aber typisch britisch. Und apropos typisch britisch, natürlich kann man auch die klassischen Wahrzeichen besuchen. Ich war zum Beispiel auf der Tower Bridge und sowohl in echt als auch in Fallout London und war wirklich so, ich fand das sehr authentisch, ich habe mich an den Ort erinnert gefühlt, so könnte der kaputt aussehen. Das Einzige, was gestört hat, waren die Kannibalen.
Okay, ja, das leuchtet mir sofort ein. Markus, als ich dich gefragt habe, wie ist jetzt diese Adaption nach England gelungen, da hast du vorhin gesagt, es gäbe zwei Antworten. Also bis hierhin habe ich verstanden, inhaltlich sehr gut, aber was ist denn dieser zweite Punkt?
Die andere Antwort ist, technisch gesehen ist es sehr die Geduld strapazierend, weil bevor man das Spiel überhaupt spielen kann, muss man schon Hürden überwinden. Man muss nämlich die aktuelle Version von Fallout auf eine frühe Version zurücksetzen und das ist gar nicht so einfach. Und das Spiel selbst hat viele Fehler, Abstürze sind keine Seltenheit. Das ist auch eine Eigenschaft der Fallout-Spiele, vor allen Dingen, wenn sie frisch rauskommen. Aber das fällt halt hier nochmal sehr auf. Die Spielemacher haben für mein Gefühl auch immer die Ästhetik vor die Technik gesetzt. Ich hatte oft Situationen, dass mein Charakter irgendwo runtergefallen ist, weil die Figur an Grafikfehlern hängen geblieben ist. Und man weiß, dass das aus diesem technischen Unterbau von Fallout kommt. Und ich finde, man hätte das dann besser bauen können. Aber hier war ihnen die Ästhetik immer wichtiger, als zu vermeiden, dass das ab und zu passiert. Diese Art von Fehler werden also provoziert. Und man muss wirklich auch sagen, das ist nichts für Anfänger und Einsteiger. Man muss sich sowohl technisch gut auskennen, als auch die Spielmechaniken von Fallout. Die sind schon fortgeschritten, das muss man in- und auswendig kennen. Es gibt keinerlei Einführung oder Heranführung. Wer das nicht kennt, ist also verloren. Was schade ist, weil gerade Fallout London auch für alle Menschen außerhalb der USA ein guter Fallout-Einstieg wäre.
Oh, also okay, das ist eher was für Fallout-Lovers, kann man sagen, für echte Spezialisten, Spezialistinnen, Liebhaberinnen.
Das gefürchtete Kritiker-Prädikat für Liebhaber. Es muss hier leider vergeben werden. Es ist technisch einfach zu anspruchsvoll für Neuensteiger, was schade ist. Aber für Fans möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, eine fantastische Ergänzung der Serie, die gleich zwei Wünsche erfüllt. Einerseits endlich Nachschub, das letzte Spiel ist schon lange her. Andererseits wird es absehbar die einzige Möglichkeit sein, Fallout außerhalb der US-amerikanischen Kulisse zu erleben. Weil trotz des Erfolgs von Fallout London hat Bethesda, die Firma hinter dem Originalspiel, angekündigt, im USA-Setting bleiben zu wollen.
Mhm. Markus Richter hat das Ganze für uns unter die Lupe genommen. Und falls Sie den Versuch wagen wollen für Fallout London, müssen Sie schon im Besitz des Spiels Fallout Teil 4 für Windows sein. Dann können Sie Fallout London kostenlos herunterladen. Markus, tausend Dank dir.
Sehr gern.